Wir wissen, was kommt, Klimawandel. Wir wissen, was kommt, künstliche Intelligenz. Wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen und richtig vorbereitet sein. Mhm. Zum Beispiel Kontrolle von den Technologien ist ein Riesenthema. Ne? Mhm. Und wir müssen auch breiter denken und nicht nur sagen, okay, Profit und Wachstum, alles gut. Ja. Ja. Sondern man muss auch die Konsequenzen mit überlegen.
Herzlich willkommen zum BKB-Expertengespräch mit dem Sandro Merino.
Ja, guten Tag, Herr Leonhard. Ich freue mich, mit Ihnen dieses Gespräch zur Zukunft zu führen. Sie sind ja tätig als Futurist. Vielleicht können Sie dann noch etwas ausführen, was das beinhaltet, was man sich darunter konkreter vorstellen kann. Und Sie leben in der Schweiz, Sie haben in Basel gelebt, jetzt leben Sie in Zürich. Also Sie kennen auch die Schweiz inzwischen sehr gut. Also vielleicht können wir auch über die Schweiz ein bisschen sprechen.
Ja, also meine Arbeit als Futurist ist eigentlich so die Gegenwart mit der Zukunft, sagen wir 5 bis 10 Jahre zusammenzubringen. Ne? Also zu schauen, was ist wahrscheinlich, dass sich in der Zukunft entwickelt und dann zurückzukommen auf heute zu sagen, und daraus können wir das Folgende tun. Ja? Also ich verbringe, sagen wir 95% meiner Zeit mit dem, was noch nicht ist, während meine Klienten 100% ihrer Zeit mit dem verbringen, was schon da ist. Ne? Und diese Überlappung, das ist das, was wir als, wie soll man sagen, ein Mindset, ein Zukunftsmindset nennen. Ja? Und das ist eigentlich meine Aufgabe.
Ja, ich habe mich etwas mit Ihren Schriften und auch mit Ihren Vorträgen auseinandergesetzt. Man findet auch vieles auf YouTube. Und da spielt natürlich in der heutigen Zeit die Technologie, die Digitalisierung eine ganz besondere Rolle. Auch die Pandemie, in der wir alle in diesem Jahr leben oder leben müssen, zeigt auf, dass in der Arbeitswelt mit Homeoffice die technologischen Möglichkeiten sehr, sehr wichtig geworden sind oder besonders auch ins Bewusstsein rücken, auch an der Börse. Die Börse hat korrigiert im März, aber die Technologieaktien, der US-Index, der Nasdaq ist deutlich im Plus dieses Jahr, was auch zeigt, dass eigentlich Technologiefirmen auch in der Pandemiezeit sozusagen auch wirtschaftlich floriert haben. Wie sehen Sie das? Die technischen Möglichkeiten, die potenziell im Raum stehen, sind ja ungeheuer. Also es sind so viele Dinge schon da und wie Sie es gesagt haben, so viele Dinge können noch entstehen. Sind wir am Anfang einer technologischen Umwälzung, also einer nie gekannten Innovationswelle, die wirklich unser Leben sehr stark verändern wird? Wie sehen Sie das?
Also wir waren ja schon eigentlich vor der Covid-Krise an einem Punkt, wo exponentielle Technologie wirklich an dem Punkt war, 4, 8, 16, 32, nicht nur 4, 5, 6, 7, ne? Ja. Also exponentiell springt. Ne? Sodass wir sagen können, wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren an einem Punkt sein, wo wir im Vergleich zu heute ungefähr 1 Milliarde Mal so weit sind mit dem, was wir können. Ja? Also Quantum Computing 5 oder 10G wahrscheinlich dann, künstliche Intelligenz, endlose Batterien, Batterie für Ihr Handy für 6 Monate. Also Dinge, die man sich wirklich schwer vorstellen kann. Und die Frage ist eigentlich in den nächsten 10 Jahren, vor allem jetzt wegen der Krise, in 10 Jahren sitzen wir hier und sagen, wir denken nicht darüber nach, ob es geht, sondern was wir eigentlich wollen. Ja? Also heute wollen Sie Ihr Gehirn mit dem Internet verknüpfen, sagen manche, damit sie schneller denken können oder so, ja. Ist alles Theorie, aber in 10 Jahren ist das möglich. Und dann ist die Frage, wollen wir das
eigentlich? Wollen wir das alles?
Ja, ja. Und wer darf das? Und wer reguliert das? Und durch die Covid-Krise sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen können, Big Tech, ja, das hat einen Vorteil dadurch. Natürlich Big Healthcare, ja. Und auch Big State. Und die gehören auch teilweise zusammen. Ne? Also Staaten benutzen Technologie, um das zu kontrollieren jetzt. Ne? Ja. Und jetzt ist es so eine Art von, wie bei Raumschiff Enterprise, ja, Warp Drive. Ja? Wir haben jetzt den Button gedrückt und es geht auf
und
einmal.
Und es geht los. Ja. Ich meine, es gibt ja kaum ein Unternehmen, das heute nicht eine Digitalisierungsstrategie in irgendeiner Form verfolgt. Auch unser Unternehmen, die Basel Kantonalbank, engagiert sich sehr stark, um diese technischen Möglichkeiten auch in die Dienstleistungen, aber auch ins Geschäftsmodell einzubinden. Wie sehen Sie das? Ich meine, diese wirtschaftliche Neuorientierung, oder das gerade Sie kommen auch ursprünglich aus der Musikindustrie. Sie haben erlebt, wie Streaming und Spotify die CD abgelöst hat. Die ganze Musikindustrie funktioniert völlig anders als noch vor 20 oder 30 Jahren. Haben Sie eine Vorstellung davon, was die Finanzbranche insbesondere in dieser Technologiewelle, Digitalisierungswelle besonders stark betreffen könnte?
Ja, ich denke, wir dürfen in dieser digitalen Transformation nicht vergessen, dass Technologie ja eigentlich ein Werkzeug ist, ne? Ein Werkzeug für irgendwas. Also selbst eine künstliche Intelligenz wird nicht den Doktor ersetzen, nur weil sie auf einmal das MAI lesen kann oder so, sondern es ist einfach ein besseres Werkzeug. Ja? In der Finanzbranche werden wir so viel gute Werkzeuge kriegen in den nächsten, oder haben wir auch schon, aber in den nächsten 10 Jahren, dass unsere gesamte Arbeitswelt sich umkrempeln wird. Was aber nicht bedeutet, dass wir die Rehumanisierung, also die menschlichen Dinge, die wir tun, deswegen vergessen können. Ja? Ja. Sondern wir haben einfach bessere Tools. Ja? Ja. Also wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, dann kann ich vielleicht die Zeitung lesen oder mir Netflix-Film angucken. Aber ich muss wahrscheinlich immer noch selber ein bisschen in der Nähe vom Steuer sitzen, noch für eine Weile. Ne? Man darf nicht vergessen, dass Technologie ja an sich keinen Sinn macht, ja? Sondern sie ist ein Werkzeug. Ja? Und ja, man denkt oft über die digitale Transformation so nach, dass man sagt, okay, weniger Menschen, weniger Arbeit, mehr Automatisierung, höhere Margen.
Ja. Früher hieß es noch Industrialisierung in der Finanzindustrie.
Dass man teilweise man so stimmt das, aber zum Großteil ist es schon so, dass wieder neue Dinge entstehen, die uns mehr notwendig machen. Ne? Und deswegen bin ich auch dafür, zum Beispiel, dass wir eine Art von Robotersteuer einführen. Wenn wir sagen, wenn es so hypereffizient ist, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Geld für neue Ausbildungen
haben. Ich fand die Analogie, Sie haben oft in Ihren Vorträgen auch über die Erfahrungen in der Musikindustrie berichtet, wo Sie eben gezeigt haben, dass viele Berufe in der Musikindustrie verschwunden sind. Dafür sind ganz neue, zum Teil für nicht Eingeweihte, auch ein bisschen exotische Berufe entstanden.
Das wird genauso in der Finanzbranche sein. Wir haben jetzt mehrere hunderttausend Leute, die arbeiten bei Spotify nur an den Daten. Ja, die arbeiten an den Daten, um zu schauen, welche Band wo auf Tour gehen sollte, falls sie mal wieder auf Tour gehen.
Eben Spotify ist so ein Streamingdienst, wo ich eigentlich von überall her die gesamte auf Tonträgern erfasste Musik abhören kann.
Zahlungswillig auch jetzt, ne?
Und man zahlt relativ wenig dafür, oder? Im Vergleich zu einzelnen Tonträgern. Und man kann Profile erstellen, man kriegt Musikvorschläge, die sozusagen auf das eigene Userverhalten abgestimmt sind. Also Sie sehen, in der Finanzindustrie könnte es sein, dass man absolut, so eine Plattform hat, wo man als Finanzkunde sozusagen das ganze Angebot hat. Also alles.
Ich glaube, da geht es im Endeffekt nur um Bedeutung. Also Bedeutung. Man muss bedeutsam sein. Ne? Das heißt also Beziehungen, aber auch eben Wissen und irgendwie was Besonderes haben. Ja? Und die Beziehungen zu den Kunden. Ja? Und Effizienz natürlich ganz klar, auch ein wichtiges Thema und so. Aber man muss einfach einen Sinn haben mit dem, was man anbietet. Ne? Ja. Also Leute kaufen keinen Tesla, weil er besser ist als ein BMW. Ja? Sondern sie kaufen einen Tesla, weil sie denken, dass er besser ist. Oder weil die Annahme ist, dass was anderes ist. Und es hat wirklich keinen de faktischen technischen Grund. Ja? Also jetzt,
es vergleicht sich nicht mehr direkt, oder? Ja.
Das ist einfach eine Frage der, wie ich sehe. Ja? Und ich glaube, das andere ist Vertrauen. Ne? Also in der Zukunft werden Menschen noch mehr den Firmen vertrauen, die einfach vertrauenswürdig sind und sich erwiesen haben, dass sie auch damit umgehen können. Zum Beispiel Leute vertrauen Tesla.
Aber auch die Rolle der Plattformen ist schon wichtig in diesen Technologieanwendungen. Also wenn ich an die Musikindustrie denke, es gibt jetzt nicht Dutzende von den Streaming-Services. Es gibt 2, 3, die sich etabliert haben. Und da läuft eigentlich der ganze Musikkonsum immer stärker drüber ab. Vielleicht könnte es in der Finanzindustrie sein, dass es dann eigentlich nur noch wenige Plattformen gibt, wo ich Vermögen zum Beispiel deponiere, und ich bin mir dann sicher, dass diese Wahl des Ortes, wo das Vermögen dann liegt, zum Beispiel, dass das vertrauenswürdig ist, dass ich mir sicher bin, in diesem digitalen Raum ist die Sicherheit dort für mich garantiert, oder ich vertraue dort. Das ist ja besonders bei Vermögen natürlich eine ganz, also bei Banken war das ja schon immer so, dass die haben Tresore, die haben Sicherheitsmaßnahmen, das ist ein Ort, wo Vermögenswerte sicher aufbewahrt werden. Also das wird ja vermutlich eine ganz große Rolle spielen.
Dass man absolut, und natürlich ist die Bankenbranche ja extrem reguliert im Vergleich zur Musikbranche, die eigentlich immer auf Deals basiert, ja? Dass man irgendwie einen Deal macht für die Rechte oder so.
Genau.
Es gibt ja kein öffentliches Recht für die Verbreitung übers Internet. Ja. Ja. Gibt es ja nicht, also für Download gibt es nichts. Ne? In der Finanzbranche ist ja alles sehr reguliert. Mhm. Und wie man bei Revolut und bei anderen sieht, ist es nicht ganz so einfach, jetzt die Konkurrenz so schnell aufzubauen, dass sie dramatisch anders ist. Aber wie zum Beispiel bei Angeboten wie TransferWise oder sowas, ja, mhm. da kann man schon sehen, ja, die haben dann eine Kerbe gefunden, die sich realisieren lässt. Also ich glaube, dass die Verbindung von dieser hohen Regulation und eben die neuen Technologien dazu führen, dass sich auch bestehende Firmen gut und schnell erneuern können, ne? mhm. wenn sie dramatisch rangehen. Ja? Mhm. Und auch ihre Werte noch, ihre menschlichen Werte und ihre Markenwerte auch in den Mittelpunkt stehen, warum man jetzt dabei bleiben sollte. Ja?
Mhm. Ja. Vielleicht eben, Sie haben über Werte gesprochen und Sie hatten vorher erwähnt, dass eben die technischen Möglichkeiten ergeben sich sozusagen sowieso. Wir sind mittendrin in dieser exponentiellen Erweiterung der Möglichkeiten von Computertechnologie und ihren Anwendungen. Und Sie hatten eben gesagt, es geht jetzt immer mehr um die Frage, welche Welt wollen wir eigentlich haben oder wie steuern wir den Einsatz von Technologie und welche Werte wollen wir eigentlich in Zukunft stärker leben. Wird der Mensch wirklich, ist der Passagier oder sind wir da wirklich am Steuer? Also wenn man so zurückschaut, die letzten 20 Jahre, hat man nicht den Eindruck, dass all diese neuen Errungenschaften von Google über Facebook, über Netflix, man hat nicht das Gefühl, dass das bewusst entstanden ist, dass man sofort einen Plan hatte und gesagt hat, ja, wir machen jetzt das so und so, sondern es sind eigentlich kapitalistische Kräfte, die diese Unternehmen, warum auch immer, sehr erfolgreich gemacht haben. Und das hat man jetzt und man lebt damit, aber das konnte sich so ganz klar vor 10, 20 Jahren, war das ja nicht ein bewusster Entscheid. Wir gestalten jetzt die digitalen Tools und Plattformen so, wie sie sind, sondern das war halt irgendwie das freie Spiel oder ein mitunter auch ein Spiel der Märkte und der
Gut, aber das ist natürlich alles eine Frage der Amplitude. Ne? Wenn wir jetzt schauen, vor 15 Jahren, da waren wir in der exponentiellen Kurve, waren wir bei 0,001 und dann kam eine Verdopplung, da war es 0,002, 0,004. Okay. Das war alles immer noch klein. Ne?
Das heißt, wir sind jetzt mitten...
Aber jetzt sind wir an dem Take-off. An diesem Punkt, wo wir sagen, okay, 4, 8, 16, 32, boom, 1 Milliarde.
Ja? Okay.
Und das ist was ganz anderes und da brauchen wir ganz andere Reaktionen zu und ganz andere Regulierung.
Ja.
Und da kommt es darauf an, wenn wir sagen, okay, wenn alles Denkbare möglich wird, ja, also der Mensch kann sein Gehirn vernetzen mit dem Internet, wir können bis 150 Jahre alt werden, ne? Das sind alles Theorien, womit noch Science Fiction, aber nicht so weit weg.
Nicht so unplausibel.
Ja, und da müssen wir früher oder später darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich? Wollen wir, dass Leute 150 Jahre alt werden können, jeder? Ist das ein öffentliches Recht dann? Oder was wollen wir eigentlich damit? Und ich glaube, da geht es darum, auch zu beschreiben, was wollen wir im Großteil zusammen? Das können wir ja auch nicht alleine entscheiden. Ne? Also bei der nuklearen Energie haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir hatten 2 Atombomben, 500.000 Menschen sind gestorben, nochmal 10 Millionen danach. Wir wollten nicht noch 5.000 weitere Atombomben. Und dann haben wir eben ein Agreement.
Ja. Aber sind Sie eher zuversichtlich, dass der Mensch in der Lage ist, diese Anwendung von Technologie mit Werten und Humanität im weitesten Sinne zu verbinden?
Meistens muss irgendwas schiefgehen, bevor wir das tun.
Ja. Okay.
Das sieht man jetzt bei Covid. Ne?
Ja.
Wir wussten, dass das kommt. Das ist nicht.
Das Pandemierisiko war immer auf der Karte. Ja,
wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht das ganze Geld ausgeben, dass wir jetzt. Gut, wir in der Schweiz und in Europa im Allgemeinen waren ein bisschen mehr vorbereitet, ne? Aber wir wussten, dass es kommt. Ne? Und wir müssen uns ganz klar sagen, wir wissen, was kommt, Klimawandel, wir wissen, was kommt, künstliche Intelligenz. Wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen und richtig vorbereitet sein. Zum Beispiel Kontrolle von den Technologien ist ein Riesenthema. Ne? Und wir müssen auch breiter denken und nicht nur sagen, okay, Profit und Wachstum, alles gut. Ja? Ja. Sondern man muss auch die Konsequenzen mit überlegen.
Dann ist auch die Frage, werden wir nicht in verschiedenartige Systeme enden? Das heißt, dass Technologie in China ganz anders reguliert wird und die Handhabe der Grenzen zwischen Mensch und Maschine anders ist als in Deutschland oder in den USA. Das wird
sieht ein bisschen so aus jetzt.
Fast schon verschiedene Spezies von Menschen haben am Schluss. Die einen mit Computeranschluss im Gehirn, die andere ohne. Genau.
Sieht so aus wie ein Wettrennen ein bisschen momentan.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich glaube, im Endeffekt müssen wir davon ausgehen, dass die globalen Themen wie zum Beispiel Geoengineering, also die die Erde zu verändern durch Technologie, damit wir darauf leben können. Ja? Klimawandel, Gen-Editierung des Menschen, ja. Genomveränderung, ja? Ja, ja. Und Wasser und Food und diese ganzen Themen, ja? Das sind globale Themen. Entweder haben wir gemeinsam eine Lösung oder es gibt keine Lösung.
Ja. Ja? Wobei im Moment so auch in der Politik nicht unbedingt das Klima herrscht, dass man so sehr gemeinschaftlich vorgeht. Es ist schon ein bisschen Kampf der Systeme. Auch.
Ja, aber bei der Pandemie hat man gesehen, dass gemeinsames Research dazu geführt hat, dass wir die Geschwindigkeit der Entwicklung dieser Mittel, die auch helfen, wenn man schon krank ist, als auch natürlich der Impfstoff, ja. wesentlich schneller als jemals zuvor waren.
Die Kooperation.
Durch die gemeinsame globale ja. Kooperation. Ne? Mhm. Selbst Pharmafirmen, die oft ihre Patente raushängen, gesagt haben, wir müssen das jetzt doch schon zusammen machen. Also wir haben durchaus auch schon positive Dinge gesehen. Und wenn wir jetzt einen Impfstoff finden, dieses Jahr als 2021, ja. Ja, dann ist das nur, weil es globale Kooperation jetzt zum ersten Mal in diesem Umfang gibt.
Ja, wobei es offenbar schon einen Wettbewerb inzwischen gibt, welche Länder zuerst wie viel Impfstoff dann bekommen und dass man jetzt schon sich Verträge
sichert. Im Endeffekt ist es vielleicht eine Entscheidung der United Nations.
Ja, wird sie sich durchsetzen können? Also wird sozusagen die das Verfügbarmachen eines allfälligen Wirkstoffs dann
also einer Impfung? Ich denke, im Angefangen, wir gehen auf diese Perspektive hin, wo wir sagen, entweder wir schaffen das gemeinsam oder wir schaffen es wahrscheinlich nicht.
Okay.
Ja. Ich denke, wir können das gemeinsam schaffen und die Technik dafür ist da. Mhm. Und es gibt auch viele positive Anzeichen, wo Leute jetzt auch gemeinsam denken. Das gibt es schon noch. Ne? Man sieht in den Medien immer nur das Gegenteil, aber es gibt auch schon welche, die noch weiterdenken.
Ja. Okay. Also sind da eher zuversichtlich, dass es gelingt, in Kernthemen, die Sie erwähnt hatten, eben doch globale Standards einigermaßen durchzusetzen.
Man sieht jetzt in Amerika zum Beispiel der Business Roundtable, die gesagt haben, also diese große CEO-Organisation in Amerika, die Business Roundtable, 300 CEOs, die gesagt haben, wir müssen unbedingt wechseln von dem Stakeholder, vom Shareholder-Ideal, also jeder kriegt so viel, wie es geht, zum Stakeholder, ne? Also zum Mitteilnehmer. Ja? Mhm. Und World Economic Forum, Klaus Schwab, nennt das den Great Reset. Ne? Also das Denken ist auf einmal nicht mehr nur mein Geld, sondern unser gemeinsamer Fortschritt.
Ja. Was auch auffällt, ist so ein bisschen die Frage der Größe. Die Schweiz ist ja ein kleines Land. Wir haben eigentlich mit 8,5 Millionen Einwohner mit dem Schweizer Franken eine Weltwährung. Mhm. So eine Einwohnerzahl einer kleinen chinesischen Provinzstadt. Und wir haben eine eigene Währung, eigentlich ein Kuriosum der Geschichte, wenn man so will, wenn man das ein bisschen von außen betrachtet. Warum hat die Schweiz eine Währung, die so an vierter, fünfter Stelle der globalen Währung?
Zumindest können wir noch Geld drucken jetzt, das ist schon mal gut.
Genau, also wird diese technologische Entwicklung und es fällt auch auf, dass die großen Technologiefirmen sehr groß sind. Das sind Billiarden, also die haben Tausende von Milliarden Marktkapitalisierung, vier Firmen viel größer als der gesamte Schweizer Aktienmarkt. Also ist für ein Land der Schweiz sozusagen, für ein Land wie die Schweiz mit unserer kleinen geografischen und politischen Gewicht, kann man überhaupt mithalten in diesen großen Entwicklungen, wo Blöcke wie China und USA die technologischen Vorgaben machen, kann man da noch bestehen? Also ist die Individualität und dieses lokale, kleine, ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke, dass der Block von den Vereinigten Staaten von Europa sozusagen, das wird ein neuer Block jetzt ja. gerade in diesem Moment, ja. Die Schweiz gehört für mich dazu, ob sie jetzt unabhängig ist oder in welcher Form auch immer, aber die gehört für mich in diesen Block, weil dieser Block kann in der Zukunft stark genug sein, auch ein Gegengewicht zu sein für Amerika und für China. Ne? Und Amerika weiß man immer großes Fragezeichen, was da ist. Ne? Ja. Aber sicherlich muss die Schweiz auch ein Gegengewicht zu China haben,
ja.
Aus vielerlei Gründen. Ja. Und das ist, glaube ich, im gemeinsamen Europa.
Also da kommt auch in Europa einiges in Bewegung, oder? Also die Frage, wie man sich positioniert, wie man mit diesen ganzen Umwälzungen umgeht. Und Sie sagen ja manchmal, die Zukunft ist keine lineare Weiterführung der Vergangenheit. Ist für die Schweiz eigentlich eher Bad News? Ich sage jetzt mal, die Schweiz war sehr erfolgreich die letzten 70 Jahre und man hat ja eher die Tendenz zu sagen, es ist gut, wie es ist. Viele wollen nicht unbedingt das Risiko einer kompletten Veränderung eingehen. Wenn man das Gefühl hat, man hat sich eine gute Ausgangslage erarbeitet, dann ist die Zukunft vielleicht eher ja. bedrohlich, als wenn man Chancen sieht. Überwiegen
Aber manche Türen schließen sich und andere öffnen sich. Und ich glaube, wir haben in der Schweiz einige Türen, die sich schließen werden, wo wir sagen, okay, das geht wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr. Zum Beispiel Banken haben sich auch dramatisch schon verändert. Ne?
Ja, das
Und das hat auch die Türen nicht geschlossen. Ne?
Ja.
Also wir sind immer noch da, wir machen immer noch andere Dinge. Ja? Also es ist nicht so, dass Bankgeheimnis jetzt komplett weg ist oder dass es dazu geführt, dass alle weggehen, sondern es gab eine Veränderung dort. Und Schweizer Tourismus wird sich verändern, es wird eine neue Tür sich öffnen. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar sehen, dass wir nicht verpassen, wenn die Tür zu ist. Ne? Und weiterhin in eine geschlossene Tür investieren. Ne? Zum Beispiel, wir müssen ganz sicherlich auch diese große Connection nach Amerika auch mehr in Frage stellen. Ja? Meines Erachtens. Weil bis jetzt gab es jetzt keine guten Nachrichten in den letzten 4 Jahren.
Der Beziehung zwischen Europa und
ob das jetzt besser wird, bleibt zu hoffen. Ne? Vielleicht gibt es ja noch eine Art von Renaissance da. Ja?
Genau.
Und da hat sich die Schweiz eigentlich ganz gut geschlagen mittlerweile. Also ich glaube, dass in der Zukunft auch durchaus sein kann, dass wir große Gemeinschaften haben mit kleinen, wirklich ganz speziellen Einheiten da drin.
Ja. Das ist, also man hatte ja vor der Corona-Pandemie so ein bisschen den Eindruck, dass eben mit dem Austritt der Briten, mit so Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien, so mit vielen regionalen, so ein bisschen aufmüpfigen Bewegungen, die so ein bisschen die Europäische Union in Frage gestellt haben. Man hat so ein bisschen den Eindruck, durch diese Pandemie ist so ein bisschen der Gedanke der Zusammenarbeit, der Kooperation, auch der Solidarität ist stark in den Vordergrund gerückt. Ist das eine Trendwende oder ist das nur temporär? Also das ist natürlich auch für die Schweiz eine ganz wichtige Geschichte. Ja.
Unseren Platz. Ich sage immer, der Weg des kleinsten Leidens sind die Vereinigten Staaten von Europa. Ne?
Des kleinsten Leidens?
Des kleinsten Leidens. Es gibt bestimmt auch größeres Leiden, nämlich nicht die Vereinigten Staaten von Europa.
Okay.
Und ich glaube, das ist ein Prozess von 5 bis 10 Jahren, den wir durchmachen müssen, wo wir das alles definieren und die Bürokratie und das alles. Und ich habe jetzt auch einen Schweizer Pass und einen deutschen Pass, also für mich das auch mal parallel anzuschauen. Ne? Da gibt es auch einiges Leiden, aber die Alternative wäre erheblich schlimmer. Ja?
Okay.
Nämlich von Amerika oder von China oder von anderen Ländern
wirtschaftlich
annektiert zu werden. Ja. Wirtschaftlich oder auch anders oder ideologisch auch gesehen. Von daher glaube ich, dass eigentlich, wenn wir das schaffen, ist die Zukunft in dieser Balance eigentlich ganz positiv. Weil die Schweiz war ja auch schon immer ein Land, was international, global unterwegs war und auch der Standort ist für diese ganzen Organisationen. Ja. Wenn wir dann eines Tages mal eine Weltregierung brauchen, vielleicht könnt ihr ja auch in Genf sein.
Gut. Also mit diesem doch ambitiösen Ausblick, glaube ich, ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Leonard. Ja.